komme jetzt einfach mal zu Beispielen oder und Schwierigkeiten, beides einfach um nochmal anschaulich zu machen, wie das sich auswirken könnte. Es könnte, wenn jemand so eine Gabe hat oder so eine Gabe sich zeigt, Folgendes passieren. Jemand sitzt in einem Festgottesdienst, ist tolle Musik, Verkündigung ansprechend, Atmosphäre bestens, sind alle begeistert, sind erfüllt von dem, was dort so ist. Und diese Person sitzt da und leidet und findet das alles hohl und leer. Leidet unter der Abwesenheit Gottes in dieser Veranstaltung, empfindet alles als Lüge und Schauspiel. Dann fängt sie an zu zweifeln, stimmt was mit mir nicht? Bin ich hier Spielverderber, Spaßverderber? Habe ich gerade eine Depression? Bin ich nur ein Miesmacher? Oder sehe ich die Wahrheit? Es kann beides sein. Und dann braucht es wieder die Prüfung in der Seelsorge, was von beiden ist es. Jemand trifft auf eine kleine Gruppe von Christen, die sich in irgendeinem Hinterzimmer treffen, sind als fromme Spinner verschrien oder werden vollständig ignoriert, gar nicht zur Kenntnis genommen. Manche von ihnen sind sehr, sehr einfach gestrickt. Sie singen schief, jemand versucht sich auf der Gitarre, aber es klingt grausam. Gitarre spielen ja was anderes. Aber Gott ist da. Und Gott leitet. Es gibt eine tiefe geistliche Einheit, es ist fast wie im Vorhimmel. Und man geht geistlich aufgebaut und gestärkt nach Hause und weiß überhaupt nicht, warum. Denn an den Sachen, die man dort erlebt hat, kann es eigentlich gar nicht liegen. Aber Geist Gottes war da in dieser Gruppe und es sind aufrichtige Kinder Gottes in ihrer Schlichtheit. Und Gott erwählt sich das, was nichts vor der Welt ist und das Törichte, was tollpatschig Gitarre spielt und es gar nicht richtig drauf hat. Aber genau dort ist er da. Und wer eine Gabe der Unterscheidung hätte, würde sich an den Äußerlichkeiten nicht stören. Er würde unterscheiden zwischen dieser Verpackung, die er nicht mögen muss, die muss er nach wie vor nicht lieben, aber wo er sieht, dass der kostbare Inhalt ist da drin und den wird er nehmen und genießen und daraus leben. Und er wird die Demut haben, dorthin zu gehen und sich dort von diesen Leuten, die ihm so unterlegen sind, aufbauen zu lassen, weil Gott dort ist. Ja? Oder sie sitzen in der Gebetsgemeinschaft, es wird munter gebetet, es geht auch eng hintereinander weg, alle fühlen sich gut dabei, wir wissen ja auch schließlich, wie wichtig Gebetsdienst ist. Lobpreis ist professionell, was gesagt wird, ist alles biblisch, es wird viel Bibel zitiert und die Person fühlt sich wie in der Folterkammer, weil es sich so quält, was da abgeht und was da einfach nur fromm produziert wird und wieder sich vor den anderen fromm darstellt. Kann eine Wirkung zu einer Gabe sein. Oder da ist ein Mann, der überhaupt nicht fromm zu sein scheint, der scheint von außen zu kommen, hat überhaupt nicht diesen frommen Jargon drauf, wie wir alle. Er wirkt sehr nüchtern, er wirkt sehr rational, steht mitten im Leben, ist überhaupt Christ. Ja, er ist mehr Christ als die meisten anderen. Er ist viel offener als die meisten anderen. Er hat viel tiefer im Herzen erfasst, worum es geht, auch wenn er es nicht ständig auf der Zunge trägt. Und nicht ständig drüber redet, er ist viel mehr Christ als die Christen, bei denen man es schon 500 Meter durch eine Nebelwand hindurch ansieht, dass sie ganz fromm sind. Oder da prophezeit einer, tut Wunder, kündigt eine große Erweckung an, verkündigt begeistert Gottes Wort, betet für Kranke, die werden auch gesund. Er ist vollmächtig im Befreiungsdienst, man sieht viele Manifestationen. Er ist bekannt und anerkannt in frommen und charismatischen Kreisen, hat einen guten Ruf. Und jemand mit Unterscheidungsgabe im Herzen empfindet, hier stimmt was nicht. Hier sind dunkle Mächte am Werk. Es ist Fälschung. Hier ist der Teufel als Engel des Lichts. Es ist ein falscher Heiliger Geist. Oder vielleicht auch eine satanisch programmierte Person, die christliche Anteile hat, aber wo noch ganz andere Anteile sind, die damit in die Gemeinde kommen und die Gemeinde letztlich zerstören werden. Aber die Charismatiker sind alle begeistert und heil von dieser Person und bewundern sie. Oder da ist eine Einzelperson, die von vielen als Ratgeber und Beter geschätzt ist, die viele geistliche Einsichten hat und diese weitergibt, dadurch großen Einfluss hat, wenn auch unspektakulär. Aber die Folge ist, dass Gemeinde und Gemeinschaft mit der Zeit kaputt geht, dass es zu Vereinzelungen kommt, zu Spaltungen, dass der Leib Christi zunehmend gelähmt und zersplittert wird, unwirksam wird, dass es an viele fromme Teile zerfällt, geistlich tot. Es ist nicht wirklich vom Heiligen Geist, was da passiert. Und jemand, der eine geistliche Unterscheidungsgabe hat, wird das sofort erkennen und nicht erst, wenn er die Frucht studiert, die am Ende da rauskommt. Es kann sich so äußern, wenn man unterwegs ist auf der Straße, das im Kaufhaus, auf dem Bahnhof, im Bus sitzt, sieht man sofort, die Person ist dämonisch belastet, die ist neutral, die ist Christ, die ist hell oder so. Man sieht es einfach. Oder sie sitzt im Gottesdienst und nimmt eine ganz merkwürdige Mischung von Menschen wahr, in denen Jesus lebt, und anderen, in denen dunkle Mächte noch sind oder die gebunden sind. Und wenn sie zu manchen hinschaut, fängt es regelrecht an, in ihr zu zittern und zu vibrieren. Sie hat Angst, dass sie jemand sehen könnte, dass das körperlich bei ihr da gerade was abgeht. Sie sieht, dass das Wort, das verkündigt wird, kaum durchkommt, dass es kaum die Herzen erreicht und bewegt, obwohl es biblisch ist, obwohl es vom Geist Gottes auch inspiriert ist, aber es wird irgendwie abgeschwächt, es ist irgendwas da, was das raubt, was das wegnimmt, was das hindert, sodass es nicht Frucht bringt bei den Menschen. Die Abendmahlsfeier ist furchtbar, eigentlich zum Davonrennen. Und diese Person geht geschafft und wie gefoltert und gemartert aus diesem Gottesdienst raus und die anderen merken gar nichts. Oder sagen, es war ein schöner Gottesdienst. Und sie nimmt ganz viel auf von dem, was da so rumschwirrt. Oder jemand kommt in die Seelsorge mit schwierigen Problemen und sucht Hilfe, aber diese Person verbirgt offensichtlich einiges und will es nicht ans Licht bringen. Ein Teil ist auch ganz echt. Und wenn man doch versucht, da mal Fragen zu stellen oder die Person dorthin zu lenken, wird es bestritten. Und so kann man nicht helfen. Oder sie sitzt in einer Gemeinschaftsstunde, ist alles ganz fromm und biblisch, aber sie nimmt bei einzelnen Teilnehmern etwas Dunkles wahr. Und diese Person weiß schon, was diese Person dann sagen wird oder welche Person sich gegen das Wirken des Heiligen Geistes stellen wird und welche nicht. Obwohl man sie überhaupt nicht kennt, aber man sieht es schon. Oder er hört einen theologischen Vortrag, der rhetorisch brillant gehalten wird, inhaltlich absolut logisch ist, aber er merkt, das stimmt was nicht. Es ist falsch. Kann es noch gar nicht begründen. Aber es stimmt nicht. Einfach mal so Beispiele, wie es sein kann. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, es steht die Frage an, was machen solche Wahrnehmungen mit jemandem, der eine Unterscheidungsgabe hat? Es macht erstens sehr einsam, weil die wenigsten so eine Person überhaupt verstehen werden und können oder diese Eindrücke nachvollziehen können. Man ist mit so einer Gabe sehr einsam. Zweitens könnte diese Gabe einen hochmütig machen. Ich erkenne, was bei den anderen ist. Ich bin da überlegen. Der ist finster, der ist Licht. Ich sehe das alles. Oder man wird depressiv, weil so viel Finsternis am Werk ist überall und so wenig Echtes. Wo ist denn da Gott überhaupt? Das ist alles nur Täuschung, alles unecht und verloren. Also zwei ganz große Gefahren bei dieser Gabe ist, dass man entweder hochmütig wird oder depressiv oder beides. Diese Gabe kann, muss nicht, kann verbunden sein mit einer gewissen Hochsensibilität. Das kann zusammengehören, muss nicht. Dort ist dann auch so, dass der Speicher ganz schnell voll ist. Ja, ich vergleiche meine Fotos, da gibt es welche mit wenigen Pixeln, die brauchen wenig Speicherplatz. Und wenn es hoch aufgelöst ist, dann kriegst du auf dem USB-Stick nur ganz wenige Bilder drauf. Und dann ist der schon voll. Mit den verpixelten Bildern, da kannst du 1000 Bilder drauf kriegen. Und Personen, die so hochsensibel sind, die so viel aufnehmen, dass ganz schnell auch die Kapazität oder der innere Speicher voll und sie können nicht mehr. Das heißt, sie brauchen unbedingt Ruhezeiten, Auszeiten, müssen raus, Die können nicht 10 Veranstaltungen in der Woche besuchen, da werden die verrückt. Da reicht 1 bis 2, das müssen sie erstmal verkraften, was sie dort wahrgenommen haben. Ja, dann muss man lernen, damit weise umzugehen. Kann auch sein, man fühlt sich da nicht mehr gesellschaftsfähig, weil ich habe hier so Schwierigkeiten mit vielen, ich fühle mich da gar nicht, ich passe gar nicht rein, wo ist überhaupt mein Platz? Haben sie es schwer, sich in auch in Gemeinden oder frommen Kreisen zu integrieren, weil sie mit ihren Wahrnehmungen so allein dastehen und irgendwie immer auf Fragen oder Zweifeln stimmt was mit mir nicht oder denen oder was ist denn hier eigentlich? Ja, es ist nicht so leicht. Und schließlich kann dem, der unterscheidet, sehr schnell auch ein Vorwurf der Diskriminierung gemacht werden. Der Zeitgeist verbietet ja zu unterscheiden, das hatten wir am Anfang schon besprochen. Das alles bedeutet, die Unterscheidungsgaben sind die Gaben, mit denen meiner Ansicht nach am schwierigsten umzugehen ist. Wer diese Gabe hat oder wer sie sucht, braucht ein sehr stabiles Fundament und ein gehöriges Maß an Demut und Liebe und Reife und Leidensbereitschaft. Eigentlich können sich solche Unterscheidungsgaben nur in geistlich reifen Persönlichkeiten entfalten oder könnten ihnen nur anvertraut werden, weil andere dran kaputt gehen, entweder abschweben oder zerstört werden. Ja. Und trotzdem ist es eine sehr notwendige Gabe. Ich bin schon bei Punkt 7. Der Teufel ist der große Durcheinanderbringer. Er wird immer Dinge vermischen und wir leben in der Endzeit. Das heißt, die Dinge spitzen sich zu, die Gegensätze werden größer, die Täuschungen werden raffinierter. Esoterisches Gedankengut kommt in alle Bereiche hinein, sei es die Medizin, auch in den charismatischen Bereich kommt es rein oder aus der New Age-Bewegung her. Wenn Jesus über die Endzeit spricht, wovor warnt er am meisten? Schreibt es euch mal an, vor Verführung, vor falschen Propheten. Das ist die Mahnung, die am meisten kommt. Wir sollten das ernst nehmen. Angenommen, Jesus hätte da recht. Könnte sein, ja? Wenn er recht hätte, dann wäre das meiste in der frommen Szene in Kirchen und Gemeinschaften falsch. Und nicht echt, wenn er recht hätte. Das bedeutet, dass die Unterscheidungsgabe zunehmend wichtig wird. Wir müssen sie haben, um ans Ziel zu kommen. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie in der Seelsorge dringend. Wir brauchen sie in der Gemeinde, wenn wir dort mitbauen wollen als seine Mitarbeiter. Wie kann ich Unterscheidungsgaben empfangen? Zunächst mal sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und wer Christ ist, sollte die Führung des Heiligen Geistes kennen. Die vom Geist Gottes geführt werden, die sind Gottes Kinder, sagt meine Bibel. Das heißt, jeder Christ sollte und darf so etwas wie das Reden Gottes kennen oder diese leise Stimme des Heiligen Geistes. Das heißt noch nicht, dass er Prophet ist. Nicht jeder Christ muss weissagen können oder ein Prophet sein. Entsprechend soll oder muss jeder einigermaßen erfahrene und reife Christ, der übers Babystadium hinausgewachsen ist, ein gewisses geistliches Unterscheidungsvermögen haben, Hebräer 5 am Ende. Ja, dass die trainierten Sinne, die das wahrnehmen, wer das nicht hat, wird diversen Verführungen erliegen und auf sie hereinfallen, und zwar zwangsläufig. Mir ist das mal sehr bewusst geworden. Es gibt in der Offenbarung, ist 7-mal von denen die Rede, die das Zeugnis Jesu haben. Und in der Offenbarung 19 wird es an anderer Stelle erklärt, das Zeugnis Jesu, aber es ist der Geist der Prophetie. Das heißt jetzt Prophetie, nicht Unterscheidung. Das heißt immer noch nicht, dass jeder ein Prophet ist, aber dass jeder ein inneres oder geistliches Gespür hat für das, was hier abgeht, dass er ein Stück mitspürt, wie Jesus etwas sieht. Zeugnis Jesu, was Jesus hier bestätigen kann oder vor Jesus warnen kann, das brauchen wir. Wenn wir das nicht haben, persönlich, werden wir zwangsläufig verführt. Wir brauchen diesen Draht nach oben oder diese Antenne nach oben. Also das gehört zur Pflicht, nicht zur Kür. Die Gaben speziell gehören zur Kür. Ne? Das kann nicht jeder, kann gar nicht jeder aushalten und verkraften, aber ein gewisses Unterscheidungsvermögen muss meiner Ansicht nach da sein. Wobei es Übergänge gibt, sagte ich schon, und es kann auch wachsen. Unabdingbar ist eine solide Kenntnis der Bibel. Ich wiederhole mich. Ich erinnere nochmal, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wenn wir über Unterscheidung reden, wenn wir darin leben wollen, brauchen wir die Bibel. Und ich habe ganz große Sorge, dass die vielen Bücher, frommen Bücher und Medien das Buch der Bücher vertreiben und dass sie bei vielen das Lesen und Lernen der Schrift ersetzen. Und das halte ich für äußerst gefährlich. Ich kriege manchmal das Kotzen, wenn ich die frommen Kataloge sehe. Wie sollen wir denn sicher durch unsere Zeit navigieren? Wie sollen wir denn Jesus nachfolgen, auf unserer geistlichen Lebensreise und ans Ziel kommen? Ich würde es mal gerne mit einem Navigationsgerät vergleichen. Das Navi kann mich wunderbar ans Ziel bringen, aber es gibt zwei Voraussetzungen. Erstens muss die Landkarte in sich abgespeichert haben, und zwar exakt. Und dann gibt es die Satellitenpeilung von oben, dass man weiß, wo es ist und wo es hingeht. Erst wenn die Landkarte im Navi gespeichert ist, nützen die Satellitensignale was. Versteht ihr das? Erst dann erfüllen die ihren Sinn. Erst dann können wir auch unterscheiden zwischen falschen und echten Signalen. Ich fahre manchmal im Navi übers freie Feld, weil die Landkarte falsch ist oder weil es überholt ist, weil inzwischen eine Straße gebaut ist, hat es noch nicht mitgekriegt. Kann passieren. Dann weiß ich, dass das Signal von oben falsch ist oder was auf dem Bildschirm ist. In dem Fall kann ich es unterscheiden, weil ich unterscheiden kann zwischen echter Landkarte und diesen Dingen. Das heißt, in uns muss die Bibel abgespeichert sein. Und erst dann kann ich die Signale, die von oben kommen, vom Geist Gottes einordnen. Und wenn ich das nicht abgespeichert habe in mir, wenn ich gar keine Landkarte habe in meinem Navi, Navi heißt der Prophet übrigens, ne? Navi ist der Prophet, dann nützt mir das nichts. Also es nützt mir nichts, wenn ich nur geistliche Impulse habe und dadurch habe ich alle Gaben und Geistunterscheidung. Wenn ich die Bibel nicht kenne, habe ich die nicht. Es nützt auch nichts, wenn ich nur Bibel habe und sage, im Wort haben wir alles, wir brauchen die Geistesgaben alles nicht mehr, ich brauche die Navigations- und da weißt du gar nicht, wo ich bin. Die Bibel ist dickes Buch. Na, was ist denn jetzt gerade? Da brauche ich die. Ich brauche beides. Bibel kennen, nicht nur den Wortlaut, sondern dass wir beim Lesen auch den Geist der Bibel aufnehmen. Das Wort Gottes ist vom Geist Gottes inspiriert. Und wenn ich Bibel lese, nehme ich auch vom Geist der Bibel auf. Zumindest ist das Original, sage ich mal, vom Geist Gottes inspiriert. Und jetzt wird es schon spannend, nämlich die Frage, ob es die Übersetzung auch ist. Ich denke, dass auch die Bibelübersetzung in einem gewissen Maße inspiriert sein sollte. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich persönlich glaube, dass die Zürcher Bibel, die ein sehr hohes literarisches Niveau hat und oft genau ist, manchmal fällt daneben, ich nehme dort keine Inspiration vom Geist Gottes wahr. Es gibt dieses Thema Studienbibel, die sehr gut ist und Erklärung her, weil es die pfingstliche Perspektive bringt, aber die Übersetzung, diese Kombination ist unerträglich für mich. Ich denke auch, dass die gute Nachricht oder die Bibel in gerechter Sprache, Geschlechtersprache, sage ich manchmal, nicht unbedingt vom Geist Gottes inspiriert ist. Ich denke, Luther im Ursprung schon. 2017 jetzt differenziert, wenn man die neue Lutherbibel oder Luther 21 ist geistlich klarer, da kommt mehr vom Geist Gottes noch, diese inoffizielle neuere. Ich habe auf meiner Seite was über Bibelübersetzung, könnt ihr das studieren. Von den neueren ist die von Karl-Heinz von Heiden, die neue evangelistische Übersetzung, für mich sehr nah, auch im Geistlichen, am Urtext. Ich denke auch Schlachter ist gut. Aber ne, wenn ihr Bibel lest, ja, ich will jetzt nicht jede bewerten, aber achtet da mal drauf, so eine liberale Bibel würde ich dort nicht nehmen. Entschuldigung. Nach zwei Binsenweisheiten, das Falsche durchschaut am ehesten, wer das Echte kennt. Also Falschgeld kann der am besten unterscheiden, der das echte Geld kennt. Und den falschen Geist erkennt am ehesten, der den echten Geist kennt. Falschpropheten erkennt am ehesten, der echte Propheten kennt. Und zweitens, Angst ist kein guter Ratgeber. Wer Angst hat, den falschen Geist zu bekommen, wird vermutlich auch den richtigen nicht empfangen, weil er überall Dämonen sieht. Und deshalb ist es auch diese Abschirmung von Charismen und allem Geistlichen, weil es ein Geist von unten sein könnte, keine gute Idee, um zur Gabe der Geisterunterscheidung zu kommen. Weil ich kann nur die falschen Geister erkennen, wenn ich die echten kenne. Ich kann nur die falschen Charismen erkennen, wenn ich die echten kenne. Und Paulus konnte sagen, ich rede mehr als ihr alle in Sprachen. Dann konnte er ein bisschen korrigieren und sagen, so und so. Ja, also ich muss das Echte kennen und dann kann ich beurteilen, sonst nicht. Und Angst muss ich auch nicht haben. Jesus sagt, wenn ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also Angst als Grundhaltung ist nicht hilfreich für die Geisterunterscheidung, sondern es braucht ein Gottvertrauen, ein Glauben an Jesus, der befähigt zur Unterscheidung. Wie bekomme ich diese Gabe? Wahrscheinlich eher nicht durch Handauflegung. Das ist vielleicht enttäuschend, aber vermute mal, dass das selten der Fall ist. Meine Bibel sagt, der Heilige Geist teilt das aus, wie er will. Und dieses Austeilen, 1. Korinther 12, 11, steht merkwürdigerweise im Präsens und sogar im Präsenspartizip. Wer Griechisch kann, weiß, es bedeutet immer wieder neu. Nicht unbedingt einmal für immer. Es gibt ein hilfreiches Büchlein zur Geisterunterscheidung, das ist von Heinrich Christian Rust. Das habe ich vor dem Vortrag nicht gelesen, aber habe jetzt mal angefangen. Das ist gut verständlich, legt auch Grundlagen, kann ich sehr empfehlen. Der schreibt hier, wie bei allen Offenbarungsgaben ist es nicht möglich, eine solche Gabe spontan durch eine Willensentscheidung einzusetzen, wie es bei anderen Charismen durchaus der Fall sein kann, zum Beispiel Barmherzigkeit, Seelsorge, Lehre, Sprachengebet, Leitung. Die Gabe der Geisterunterscheidung wird in jeder Situation neu durch den Heiligen Geist eingesetzt. Also ich habe das nicht einmal für immer im Griff. Ich denke, dass es so etwas wie geöffnete geistliche Sinne gibt, die nahezu immer funktionieren. Das denke ich schon. Von da würde ich das gerne ergänzen zu dem, was er sagt. Aber mal nicht so, ich habe es in der Tasche. Ich denke, das ist eher nicht, sondern dass das mal offen ist und dass es, ich kann doch nicht, wenn ich Prophetien produziere, sage ich, nehme mir jetzt vor, ich halt da nicht viel von. Ich denke, die Initiative sollte bei Gott liegen. Sonst wird es menschengemachtes Produkt. Und bei Geistunterscheidung auch, dass wir ihm die Initiative überlassen, wann er uns was zeigt. Dass wir offen sind, klar. Es scheint ein gewisses Maß an innerer Reife und Bereitschaft erforderlich zu sein. Es kann eine natürliche Sensibilität damit verbunden sein, muss aber überhaupt nicht. Ich darf um diese Gabe bitten, ich darf mich danach ausstrecken. Paulus ermutigt dazu. Ich bitte aber darum, es gut zu überlegen. Weil ich habe ein paar Dinge genannt, die echt schwierig sind, wenn man die Gabe hat. Also vorher überlegen, ob man den Preis zahlen kann und will. Durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass ich bewusst mit ihm lebe, dann spüre ich einfach, womit er einverstanden ist und wo nicht. Ich denke, dass wer das Sprachengebet hat, der sollte es einfach häufig praktizieren, weil das allgemein aufbaut und einen geistlich fit macht und stärkt und zurüstet und damit verbunden auch in der Unterscheidung mitwachsen kann. Das ist so eine Erfahrung, dass das da zunehmen kann, wenn man diese Gabe nutzt. Manche lassen sie einfach brach liegen oder nehmen sie ein, zweimal die Woche. Frage ich mich, wozu hat sie denn Gott gegeben? Kannst du jeden Tag einsetzen? Kannst du den ganzen Tag fast im Stillen? Nimm das, was du hast, damit Gott es vermehren kann und setz das ein. Die Gnadengaben der Geisterunterscheidung gehören zu dem verborgenen Leben des Leibes Christi. Ja? Das sind die Gaben, wo Paulus sagt, die müssen besonders geschützt werden. Die liegen innen. Sie sind selten, sie werden oft nicht verstanden. Und sind trotzdem dringend notwendig, wenn Gott zum Ziel kommen soll und wenn wir bei Gott zum Ziel kommen sollen. Von daher sollten wir sie schätzen, wir sollten versuchen, sie zu verstehen. Es ist gut, wenn Einzelne darum bitten und sie zusammen mit anderen einüben und praktizieren. Man darf mit dieser Gabe nicht allein bleiben. Man sollte einen Seelsorger haben, der das kennt oder versteht, mit dem man Eindrücke und Wahrnehmungen besprechen kann, damit diese Gabe sich gesund entwickelt und man selber geistlich und seelisch gesund bleibt. Meine Frau sagte, als ich sagte, ich mache dieses Thema, willst du das sagen, entweder man hat es oder man hat es nicht. Hat sie recht, bleibt so. Andererseits gab es vielleicht doch einiges Hilfreicher zu sagen. Ich danke für eure Geduld. No, ich habe das schon mal angedeutet. Also die Frage war, wenn ich so eine Wahrnehmung habe, was mache ich damit? Das sind zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich die Wahrnehmung, ich registriere etwas bei einem Menschen oder bei einer Gruppe und sehe das erstmal. Eine ganz andere Frage ist, was mache ich damit? Es kann sein, dass Gott einfach, ich sage es ein bisschen lässig, wenn ich die Gemeinschaft des Geistes lebe, wenn ich mit Gott befreundet bin, Gott tut nichts, wenn das ohne es seinen Freunden zu sagen, dass Gott einfach sein Herz mit mir teilt und mir mitzeigt, was er sieht. Und dann teile ich das mit Gott und es bleibt dort. Es ist zweitens immer gut, das als Gebetsanlass zu nehmen. Ja, also für diese Menschen zu beten. Und da kann ich immer beten, dass Gott sich zeigt, dass die Wahrheit erkennt, die frei macht. Das kann ich immer bei jedem Menschen beten, ohne Bedenken. Und das andere, muss ich Gott in Weisheit bitten, Herr, soll ich damit was machen? Manchmal ist es vielleicht nur Training, dass ich einfach in diese Gabe hineinwachse. Es kann sein, dass ich etwas wahrnehme und hinterher habe ich Kontakt mit der Gruppe und dann bin ich vorgewandt oder bin darauf eingestellt, wie ich damit umgehe. Also mir ist es manchmal schon so gegangen, selbst hier in der Runde, dass ich bei jemandem was wahrgenommen habe und dann kam man mit bestimmten Fragen oder Anliegen und ich hatte dann ein bisschen gewisse Zurückhaltung in bestimmten Dingen, weil ich auch noch eine Wahrnehmung hatte, wo ich sage, Moment, hier ist noch irgendwas ist nicht ganz koscher, ich werde bestimmte Dinge jetzt dort nicht machen, die er will oder so. Ja? Also, dass ich dann auch mein Verhalten danach richte, das kann sein, es jetzt sagen, ungefragt, denke ich eher nicht. Ich darf diese Gabe eigentlich nur auch praktizieren, wenn ich Liebe und Erbarmen für diese Menschen dann habe. Dass ich es also mit den Augen von Jesus sehe und dann mir vielleicht was deutlich wird, wie kann ich sie aufbauen. Gott meint ja auch sie, Jesus ist auch für sie gestorben. Und da muss ich dann schauen, ob Gott dort einen Auftrag noch hat. Aber das ist erst ziemlich weit hinten. Die Wahrnehmung oder die Gabe ist nicht gleich ein Auftrag, dort irgendwas zu unternehmen. Nicht gleich. Ja, entweder Gott teilt sein Herz mit mir, ich trainiere, ich wachse. Ich bete dafür, dass Gott Licht gibt. Kann doch sein, ich muss im Gottesdienst um Schutz bitten. Herr, jetzt sende bitte noch eine Abteilung Engel, die diese Leute umzingeln, dass das nicht in den Gottesdienst reinstrahlt, dass die Verkündigung wirklich bis hinten ankommt und dass sie das nicht das Wort hindern, dass ich da anfange, in einen Gebetskampf zu gehen, das muss gar keiner merken, dass der Gottesdienst dadurch nicht gestört wird, was hier ist. Also Gebet immer oder fast immer, würde ich sagen. Und den Rest muss der Geist dann zeigen, ob ich da noch was zu tun habe. Oder erstmal auch nicht. Aber es kann tatsächlich sein, in dem Fall, dass ich auch einen geistlichen Kampf gehen muss und da dazwischen gehen und sagen, es geht nicht gegen die Menschen, sondern die Mächte binde ich jetzt und die dürfen nicht in diesem Gottesdienst jetzt wirken. Sondern die müssen stillhalten und Herr schick Engel, dass auch sie das Wort aufnehmen können und das erkennen und dass die Hindernisse weggeräumt werden. Dann, ne, also in diese Richtung. Priesterlich dann vor Gott einstehen für diese Sachen. Ja, Die Hingabe war angefragt oder darf jeder bitten. Jesus sagt mal, man soll die Kosten überschlagen, wenn man einen Turm baut, ob man es vorhat oder wenn man in den Krieg geht, ob man die Armee zur Seite hat, die das zu gewinnen. Ich mache schon Mut, darum zu bitten. Ich sage nur, es kostet einen Preis und den muss ich einkalkulieren. Wenn ich den nicht bereit bin zu zahlen, dann kann ich erst beten, Herr, lass mich in der Liebe wachsen und lass mich geistlich gesund werden. Oder es ist anstrengend, diese Gabe zu haben und es ist herausfordernd und ich zahle einen Preis dafür. Und Jesus sagt das auch, man muss unser Kreuz auf sich nehmen und so weiter. Ne? Und das wird dann schnell konkret. Und das muss ich mir vorneweg klar gemacht haben. Ich wollte einfach warnen, manche Gabe möchte jeder sofort haben, das schadet dann vielleicht doch fast nichts, aber bei dieser Gabe muss man es besser überlegen, weil die durchaus einen Preis hat, meiner Ansicht nach. Man kann damit nicht leichtfertig umgehen. Gibt ja dies beides, auch eine Spannung im Korinther. Gott teilt aus, wie er will, sein Geist, das andere strebt nach den Gaben und strebt nach den besseren Gaben. Das kann ja diese Bewegung von oben geben, dass Gott austeilt, ohne dass man es gewollt hat und gesucht hat, man hat's. Und es gibt das andere, ich erbitte es gezielt im Glauben. Es sind beides Wege. So wie Jesus manche von sich aus geheilt hat, ist einfach hingegangen und andere sind im Glauben zu ihm gekommen und haben sozusagen die Heilung ergriffen. Das sind zwei Wege, wie es gehen kann. Ich denke, dass auch bei den Charismen diese zwei Wege, die in einer gewissen Spannung zueinander stehen, aber dass die sind beide biblisch oder können beide gegangen werden. Wie sich ein Gebet aus der Seele oder aus dem Geist, wie man das merkt. Na, da ist das, was meine Frau sagt, entweder man hat es oder man hat es nicht, man merkt es oder merkt es nicht, das ist das eine. Man kriegt es einfach mit. Wenn der Geist leitet, dann kommt mir es so vor, als geht er durch die Gemeinde und teilt dem das Anliegen zu, dem Nächsten das, dann dem dort hinten das und dann das und das baut eins aufs andere auf und da gibt eine Linie. Und da ist ein Hören, dass nicht jeder einfach fromm los seinen Vers aufsagt, den er sowieso immer sagt, sondern dass er wartet, wann Gott ihm was aufs Herz legt, erstens. Und wenn er das hat, also zweitens wartet, wann ist das dran? Nicht gleich, wenn ich es habe vielleicht, sondern wenn die anderen auch hören, werden sie was Ähnliches hören, dann werden die spüren, jetzt ist die Lücke, wo genau das reinpasst. Und dann entsteht wie so ein Gebäude, was zu Gott wächst, im Bilde gesprochen. Er baut eins aufs andere auf und passt zusammen und ist einer großen Einheit. Daran merke ich, dass das der Geist Gottes in eine Gebetsgemeinschaft führt. Und wenn alle frommen Standardfloskeln wild durcheinander kommen, denke ich eher, dass der Geist Gottes dort nicht unbedingt führt, wenn ich es mal so sagen darf. Das denke ich ganz gewiss, wobei man ihnen das gar nicht vorwerfen kann, weil sie tatsächlich einfach überfordert waren. Vielleicht wäre etwas mehr Demut hilfreich gewesen, das zuzugeben, dass man überfordert ist. Ich denke, dass ein Großteil sich so erklärt, dass der Geist Gottes kam und auf Menschen traf, in denen noch Bindungen waren. Und dann haben sich diese Mächte natürlich geäußert, und zwar auf nicht so schöne Weise. Als Jesus in der Synagoge kam und predigt, schreit dort plötzlich einer auf, berichtet Markus, benimmt sich ganz hässlich. Das kann man natürlich so interpretieren, wenn Jesus kommt, geht die Rabatz los, was hat denn der Jesus für einen Geist, dass der hier so ein Chaos reinbringt. Der Mann war immer ruhig und hat sich immer ordentlich benommen im Gottesdienst, hat schön aus dem Gesang wo mitgesungen und artig mitgebetet und jetzt kommt der Jesus und der Kerl spricht verrückt, was bringt denn der Jesus für einen Geist mit? Nee, der Mann hatte diesen Geist schon immer, aber als er ans Licht Gottes kam, konnte es nicht verborgen bleiben und plötzlich schreit er auf und fängt an, sich zu manifestieren. Ich persönlich glaube, dass in Kassel genau das passiert ist, dass Gottes Geist auf Gefäße auch kam, die nicht so ganz gereinigt waren und dass sich das dann dort tatsächlich gemischt hat aber dass der Auslöser ein Wirken des Heiligen Geistes war und dass sie diese dämonischen Manifestationen mit dem Wirken des Geistes, der da kam, selber verwirklicht haben und in eins gesetzt haben und dass sie dort nicht unterscheiden konnten. Ich weiß nicht, ob man es ihnen vorwerfen kann, das war alles neu. Ich weiß nicht, wie wir uns verhalten hätten. Aber dort hat es, denke ich, wirklich an Differenzierung gemangelt. Und das ist eine Tragik, die bis heute anhält und wo jetzt inzwischen, wie gesagt, viele haben Angst davor, sie fangen sich was Falsches ein. Und ich sage, das bewahrt überhaupt nicht. Vor dem Falschen kann mich nur das Echte bewahren. Das ist nach wie vor meine Überzeugung. Trifft bei Falschgeld zu und auch bei Geistesgaben. So, alles klar, das ist sehr schön. Dann beten wir noch. Herr, wenn du nicht den Vorhang wegziehst, dann sehen wir gar nichts. Du bist ein Gott, der sich offenbart und der sich offenbaren muss, damit wir die geistliche Wirklichkeit und die Wahrheit überhaupt erkennen können. Und das tust du in deinem Wort, das tust du in deinem Sohn Jesus, das tust du durch deinen Heiligen Geist und das tust du auch durch die Gaben, die du gibst. Danke, du tust es mehrfach. Und Herr, wir sagen dir, dass wir darauf angewiesen sind. Und dass unser frommer Verstand und unsere fromme Seele es allein nicht lösen werden, sondern dir eher im Wege stehen. Und so bitten wir dich, dass du uns diese Gaben gibst, die wir brauchen, die dein Leib braucht, nicht wir persönlich, sondern dein Leib, dass er aufgebaut wird, dass er nicht krank wird, dass er gesund aufgebaut werden kann, dass das Kranke erkannt und geheilt werden kann, geheilt oder rausoperiert oder was auch immer. Und danke, dass wir deine Schüler sein können, Schülerinnen, Jünger, die einfach noch lernen, die auch Fehler machen, die sich irren dürfen. Und dem Aufrichtigen wirst du es gelingen lassen, auch wenn er unreif ist und Fehler macht. Bitte bewahre und leite uns in der Demut und in der Liebe. Wir bitten um die Frucht des Geistes zuerst, damit auch die Gaben des Geistes eine solide Grundlage haben und dann segensreich wirken können. Und so bitten wir um deinen Segen, so dass wir auch anderen ein Segen sind. Amen.